Ich hab euch vermisst. So. Die letzten 14 Tage war ich in Wiesbaden. Ich durfte dort ein Seminar halten. Und eine stockkonservative Gemeinde, eine Deutsch-Russen-Gemeinde und auch noch sehr in diesem Denken verharrt. Nichts gegen Deutschland, ich bin gerne in diesen Gemeinden. Aber dann hatten wir dort im Laufe des Seminars auch einen Lobpreis. Wir wollten nicht mehr aufhören, Gott zu anbeten. Und ich weiß nicht so, als wir jetzt hier den Lobpreis machten, da ging es mir ähnlich. Das habe ich dann gedacht, Mensch, man könnte stundenlang einfach vor Gott sein und lobpreisen. Das tut so gut und man möchte gar nicht aufhören irgendwie. Warum hören wir jetzt auf? Warum muss ich predigen? So, ja, gehört halt auch dazu, zu unserer Gottesdienstordnung. Aber manchmal ist es so, man möchte einfach nicht weg von der Gegenwart Gottes. Ich habe ein Thema heute, da werdet ihr euch vielleicht fragen, warum bringt er uns das Thema? Ich möchte mit euch über Glauben sprechen. Und, wisst ihr, Glaube ist in Deutschland so ein inflationäres Wort, so Deutschland oft so ganz anders belegt. Ich möchte auch einen Bibelvers am Anfang in unserer Mitte stellen. Ich lese den aus der Apostelgeschichte 26, Vers 17. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen moderner geworden. Ja, meine Frau hat gesagt, warum druckst du immer aus? Du kannst doch auch ablesen. Ich sage, ja, ist auch eigentlich auch recht. Man hat dann immer nicht den Glauben, dass das Ding die ganze Zeit hält. Glaube, ja, merkt ihr, wie Glaube unterschiedlich belegt sein kann. In der Apostelgeschichte 26, da lesen wir eine Geschichte, die wir zwar kennen, aber die uns nicht jetzt so unter den Fingern brennt. Das ist die Geschichte, als der Paulus sich vor König Herodes und den Statthalter verantworten musste, bevor er oder als er sich oder weil er sich auf den König berufen hat, auf den Kaiser, und er nach Rom gesandt werden sollte. Und dort sagt er dann, ich will dich vor dem Volk und den Heiden retten, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen zu öffnen, denn sie sollen sich von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott bekehren und sollen durch den Glauben an mich die Vergebung der Sünden empfangen und mit den Geheiligten am Erbe teilhaben. Diese Bibelstelle spricht gar nicht von der Situation vor Herodes, sondern diese Bibelstelle spricht hinein, was Jesus Christus dem Paulus selbst gesagt hat, als er ihn vor den Toren von Damaskus begegnet ist. Damals, als er blind vom Pferd fiel, hat er diese Worte gehört. Und jetzt gibt er sie in seiner Verteidigungsrede den hohen Herrschaften weiter. Ich lese es nochmal, denn irgendwie empfinde ich, ist das ein Zuspruch, den Gott uns geben möchte. Und wenn ich jetzt ich lese, dann setz deinen Namen ein. Lies ihn, als wenn Gott dir heute Morgen ganz neu diesen Zuspruch gibt. Und zwar dir. Ich will dich vor dem Volk und den Heiden retten, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen zu öffnen. Denn sie sollen sich von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott bekehren und sollen durch den Glauben an mich die Vergebung der Sünden empfangen und mit den Geheiligten am Erbe teilhaben. Ja, sagst du, habe ich gemacht, aber was geht mich das an? Ich bin doch gerettet. Und wisst ihr, Ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Starre, dass unser Glaube genau an dem Punkt verharrt. Ich glaube. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer glaubt an Jesus Christus als den Erlöser und Heiland von sich selbst und seinen Sünden? Alle würden die Hand heben, oder? Wer sagt, ich glaube an Jesus Christus? Keiner, der die Hand unten lässt. Ja, was soll ich jetzt eigentlich über Glauben sprechen? Der ist doch da, der Glaube, oder? Na, schauen wir uns doch mal an. Was verstehen wir denn sonst noch so unter Glauben? Unter Glauben versteht man zuerst mal in Deutschland eine Wahrheitsvermutung. Ich glaube, dass der Zug um 17.30 Uhr hier abfährt. Das ist nicht so sicher, weil die Deutsche Bahn, das wissen wir ja, so und so weiter und so fort. Aber ich glaube das, weil immer, irgendwo habe ich es mal gelesen, so Fahrplan oder Computer oder so. Also das glaube ich. Vielleicht glauben wir auch Dinge, die wir schon probiert haben. Wir glauben, dass 5 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt. Haben wir schon probiert? Passt. Glauben wir daran. Haben wir schon Erfahrungen gemacht, erste. Aber trotzdem, das ist eine Wahrscheinlichkeitsvermutung. Ich kann die Suppe auch versalzen und dann nutzt mir das 5 Pfund Rindfleisch nichts, die schmeckt nicht. Ja? So. Glauben in diesem Sinn bedeutet, dass da ein Sachverstand einfach nur hypothetisch für wahr gehalten wird. Aber das ist nicht der Glaube, von dem ich jetzt sprechen möchte. Nein, das ist etwas, was wir uns in unserem Sprachgebrauch als Glaube so zusammen geschustert haben. Wenn wir das jetzt mal betrachten vom Wortstamm her, auch mal interessant. Das Wort Glauben kommt vom mittelhochdeutschen geloben oder vom Altdeutschhausen geloben. Und es bedeutet für liebhalten, gutheißen. Und das geht mit den verwandten Wörtern Lob und Lieb auf die indogermanische Wurzel Leub zurück. Die gleiche etymologische Wortfamilie gehört auch zu anderen Sprachen. Belief, also das englische Glauben, kommt aus derselben Ursprung. Ja, selbst die Russen mit Ljubit kommt aus derselben Sprachwurzel. Ja. Also etwas für lieb halten, ja, das glaube ich gerne, das, was ich mag, das, was ich für mich lieb halte. Da haben wir doch kein Problem. Ja? Ich glaube an die nächste Lohnerhöhung. Ja? So, es geht aber heute überhaupt nicht darum, etwas für lieb zu halten. Selbst der christliche Glaube, den wir ja lieben. Wer liebt seinen Glauben? Ja, den Glauben an Jesus. Ja, so. Das ist doch was, unsere Triebfeder, die dich morgens hierher bringt, dass du glaubst an Jesus und dass er dir hier begegnet. Das ist deine Triebfeder, sonst wären wir doch nicht hier, oder? Sonst wär's doch zu Hause schöner im Bett, kuscheliger. Ja? Aber weil wir an Gott glauben und dass er uns liebt und dass er uns begegnen möchte, haben wir uns aufgemacht, sind heute Morgen hier. Ja? Das ist Glaube, den wir lieb haben. Ich glaube aber, Glaube, man merkt erst, wenn man mal darüber spricht, wie oft man das Wort benutzt. Ich möchte uns mal den Glauben vorstellen in Form eines Perspektivenwechsels. Stell dir mal vor, du könntest nur grau sehen. Mensch, ihr habt ja alle schöne graue Sachen an. Das leuchtet so richtig, euer Grau. Und jetzt stell dir vor, ihr könntet auch nur grau sehen. Oh, bin ich heute schick grau gekleidet. Stellen wir uns vor, wir wären alle farbenblind. Seit unserer Geburt. Und wir hätten nur grau. Ja, du hast heute ein schöneres Grau als du, aber alles ist grau. Ja? So, und jetzt nehmen wir mal an, einer von euch würde ganz plötzlich Farben sehen können. Und der wird dann hier morgens reinkommen und sagen, habt ihr heute auch den blauen Himmel gesehen? Was würden die anderen sagen? Hä? Wie will man dir glauben? Und das Gras war heute so grün. Was war das Gras? Wenn wir auch von unserem christlichen Glauben sprechen, von den roten Äpfeln und der gelben Sonne oder sonst etwas, dann ist es für andere, die farbenblind im geistlichen Sinne sind, einfach nicht verständlich. Und das merken wir doch, wenn du mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Nachbarn über den Glauben sprichst, dann hast du das Gefühl, denen haut's manchmal nur die Fragezeichen aus. Und trotzdem muss ich feststellen, dass wir Christen von unserem Glauben immer noch verstandesmäßig sprechen. Gott möchte uns aber in die Dimension des Glaubens hineinführen, wo der Verstand nicht mehr mitspricht. Eine andere Art des Glaubens. Dem Apostel Paulus wurde in diesen Einsatzworten, die ich gelesen habe, als er Jesus Christus begegnet ist, ganz klar gesagt, ich will dir die Augen öffnen und die Menschen sollen von der Finsternis zum Licht kommen. Der Paulus war ein Fleißiger. Keiner kann sagen, dass der Paulus nicht fleißig war. Voller Engagement hat er seine graue Theorie verteidigt. Bis Jesus immer gezeigt hat, es gibt mehr als grau. Es gibt auch schwarz, wenn du nichts mehr siehst. Und dann die geöffneten Augen und plötzlich sieht er die Farben, sieht Jesus Christus, den er verfolgt hat, als den Messias, als jemand ganz anderen. Von der Finsternis ins Licht gekommen. Und ich glaube, wenn uns das passiert, dass der Glaube in uns nicht nur theoretisch ist, nicht nur verstandesmäßig ist, ja, wir haben das mal erlebt und ja, wir haben den Heiligen Geist empfangen und er gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Alles okay, alles richtig. Aber trotzdem, wo wird der Glaube lebendig? Wo wird er anders? Wo wird er so, dass der Felix zu dem Paulus auf der einen Seite sagt, du bist ein Träumer. Du bist so hochintelligent, das, was du sagst, das ist wie Träumerei. Und der Herodes, der dieselben Worte gehört hat, im selben Raum, zur selben Zeit, sagt, es fehlt nicht viel. Du hast mich überzeugt und ich werde Christ. Merkt ihr, wie hören Menschen? Wie empfinden Menschen? Das kann nicht die Worte von Paulus gewesen sein, sonst hätten beide so reagiert. Da kommt eine Dimension mit ins Spiel, die wir nicht von uns aus machen können. Die Dimension des Heiligen Geistes, der mit reinkommt. In unserer Welt heißt auch Glauben an Religion, an Jesus Christus, einfach oft nur vermuten. Und wenn du nach Freiburg gehst, eine der größten theologischen Universitäten in unserem Lande, und dir dort einige Professoren anhörst, dann haust dir nur noch die Fragezeichen raus und du fragst, warum bin ich eigentlich Christ? Denn alles wird in Frage gestellt. Jedes Wunder wird zerpflückt, jede Aussage könnte man vielleicht auch anders interpretieren. Und du sagst, was ist mit dem kindlichen Glauben? Wo ist er geblieben? Albert Einstein hat mal zu dem Münchner Erzbischof, zu Kardinal Faulhaber, die Frage gestellt, Eminenz, was würden Sie tun, wenn Ihnen die Mathematik beweisen würde, dass Ihr Glaube falsch sei? Und der Kardinal hat ganz ruhig geantwortet, Herr Professor, ich würde geduldig abwarten, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Merkt ihr, hier haben wir schon mit einer anderen Art des Glaubens zu tun. Hier haben wir mit einem Glauben zu tun, der ist, egal was von außen gerade auf mich zukommt, unerschütterlich. Das kann nicht sein. Also, wir warten mal ab und suchen den Rechenfehler. Und ich möchte uns mit dieser Predigt heute hineinführen, wieder an diesen lebendigen Glauben. An diesen unerschütterlichen Glauben. An diesen Glauben, der Berge versetzt. Theoretisch glauben wir daran. Wie ist es praktisch? Ich möchte euch damit ein bisschen hineinführen, auch ins Alte Testament. Das Alte Testament ist ja manchmal so ein wunderschöner Spiegel und kann uns so viel erklären, weil oft so viel passiert ist, dass auch auf Jesus Christus hinweist und alles. Oder dass uns einfach auch hineinführt in gewisse Dinge, die uns durch Jesus Christus erst so richtig aufgegangen sind. Nehmen wir nur mal Hebräer 11, das ist jetzt Neues Testament. Es ist der Glaube, die Gewissheit über die Wirklichkeit von Dingen, die man hofft. Und ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man noch nicht sehen kann. Das ist meine freie Übersetzung. Ja? Ihr kennt aber den Luthertext auch. Etwas überzeugt sein von etwas, was man noch nicht sieht. Ihr glaubt an Jesus Christus. Wie überzeugt seid ihr, dass dieser Raum einmal zu klein sein wird? Wir beten jeden Tag für Jens. Wie überzeugt sind jeden Sonntag für Jens? Hoffentlich auch jeden Tag. Wenn nicht, können wir es anfangen. Einverstanden, Jens? Wie überzeugt sind wir, dass unsere Gebete Erhörung finden? Wirklich, vom Herzen, wie Hebräer hier schreibt. Schaut, der Elisa. Ich habe mich im Zuge dieser Predigt mit Elisa beschäftigt und ich habe diesen Mann neu kennengelernt. Ich habe gedacht, wow, wow, wow. Der war ja Hammer drauf. Der König von Syrien versucht in Israel einzumarschieren und er will den israelitischen Heer immer einen Hinterhalt legen. Und egal wo er war, der Elisa hat immer einen Boten zum israelischen König gesandt und hat gesagt, geh nicht da lang, da liegt wieder ein Hinterhalt. Am nächsten Tag, geh nicht da lang, da sind sie im Hinterhalt. Und am dritten Tag, geh nicht da lang, da sind sie im Hinterhalt. Irgendwann wurde dem syrischen König das zu viel. Er hat seine ganzen Heerführer, seine ganzen Generäle zusammengerufen und gesagt, also jetzt mal Butter bei die Fisch, einer von euch ist ein Verräter. Das kann gar nicht sein. Aber seine Generäle waren schlauer als der König. Die sagt, bei uns, König, ist keiner Verräter. Aber da gibt's einen Elisa, der wandelt so mit Gott, der kann uns sogar sagen, was du heimlich im Schlafzimmer flüsterst. Steht so wörtlich in der Bibel. Könnt ihr nachlesen. 2. Könige 6. Das muss man sich mal vorstellen. Dass jemand so mit Gott unterwegs ist, sein Glauben so verwurzelt hat, dass Gott ihm sogar sagt, was der König im Schlafzimmer flüstert. Ja, dass dem König eigentlich gar nichts mehr einfiel, war klar. Und das Einzige ist menschliche Reaktion, ja, dann müssen wir den Elisa kalt machen. Und dann haben sie doch die Stadt, wo der Elisa mit seinem Diener war, eingekreist. Und dann kennt ihr die Geschichte alle. Dann steht der Diener morgens auf, schaut vom Berg runter, sieht die ganze Armee und kriegt das Hosenflattern. Ja? Elisa, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Und dann sagt der Elisa diese Worte: Herr, öffne ihm die Augen. Und das ist es, was Glauben ausmacht. Öffne uns die Augen, Gott! Wisst ihr, ich habe mal gehört, hat ein Pastor in der Predigt gesagt, Glaube ist, du stehst auf einem 10-Meter-Brett und guckst runter in das Schwimmbecken und merkst, unten hat jemand den Stöpsel rausgezogen. Kein Wasser drin. Dann sagt der richtige Glaube ist, du springst und vertraust Gott, dass da wieder Wasser drinnen ist, bevor du unten ankommst. Wenn wir das als Glaubensziel nehmen, dann wird uns Angst und Bange, da sagen wir, was glauben wir denn überhaupt? Ich würde vielleicht glauben, dass das Handtuch, das da jemand reingeschmissen hat, nass ist. Aber das wird mir nichts nutzen. Versteht ihr? Ich traue mich ja bei Wasser schon da nicht runterspringen vom 10-Meter-Brett. Und jetzt soll ich glauben und sagen, ich spring runter, wenn nichts drinnen ist. Du wirst es machen? Öffne ihm die Augen, sagte Elisa. Und dann kriegt der Gehasi geöffnete Augen. Und was sieht er? Das sind mehr feurige Reiter um sie herum, als da unten eine feindliche Armee steht. Und das ist das, worin Gott uns hineinführen möchte. In einen Glauben, der nicht mehr zweifelt. Hebräer 11. Der die Tatsachen anders sieht, als das menschliche Auge sie plötzlich sieht. Und dann kannst du kühne Daten tun. Kennt ihr die Geschichte weiter von dem Elisa? Ich finde das so lustig, weil Gott uns dann in Dinge hineinführt, die einfach so unverständlich sind. Dann sagt der Elisa schlicht, verschließe denen die Augen. Und das ganze Heer von den Syrern wird blind. Ich weiß nicht, ob blind in diesem Sinne oder dass sie einfach die Wahrheit so nicht mehr gesehen haben. Auf jeden Fall geht der Elisa hin und sagt, ihr sucht wohl jemand. Komm, ich führe euch dahin, wo der ist. Und dann führt er sie in Samaria zu dem König, zum israelitischen König und gibt quasi das Heer des Teufels in die Hand Israels. Und der König ganz verdutzt sagt, was soll ich denn jetzt mit denen machen? Soll ich die alle umbringen? Nee. Und jetzt kommt das biblische Denken ins Spiel. Praktizierter Glaube. Nee. Versorg sie mit gutem Essen. Versorg sie mit gutem Essen. Und der König macht für seine Feinde ein Festmahl. Und dann steht nur noch ein ganz kleiner Satz da. Und Syrien hörte mit den Raubüberfällen auf Israel auf. Wie oft wirst du und ich in unserem geistlichen Leben beraubt? Da stellt uns der Feind ein Bein, da stellt er uns ein Bein. Und zack, liegen wir. Wieder eine Ehrenrunde, bis wir es kapiert haben. Und so weiter und so weiter. Wie oft kriege ich Anrufe von Leuten, Gerhard, kannst du mit mir beten? Ich habe Sünde. Ehrenrunde. Der Teufel beraubt uns immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das ist aber nicht das, was Gott uns an Glauben schenken möchte. Gott möchte uns den Glauben schenken, dass wir mit ihm erlöst sind. Von allem, was uns bindet. Ich habe erst gedacht, ich mache die Predigt heute über Binden und Lösen. Vielleicht kommt die noch. Aber da steckt ja auch drin, unser Glaube. Er macht uns frei von allem, was uns zurückhält. unseren Glauben wirklich so zu praktizieren, wie es die Bibel einfach uns vor Augen legt. Als der Paulus die Christen noch verfolgte, war er doch felsenfest überzeugt, dass die Christen auf dem Holzweg waren. Felsenfest. Und er machte sich zur Aufgabe, das ist ein Irrtum, der muss bekämpft werden. Aber als er gesehen hat, dass er selbst in der Finsternis ist und sich sein Glaube verwandelt hat, hat er sein Engagement mit rübergenommen und hat das Evangelium genauso verkündet, wie er es vorher versucht hat zu eliminieren. Der Teufel möchte, dass wir orientierungslos sind. Er möchte seinen Einflussbereich in unserem Leben ausweiten. Mit allen möglichen Ausreden, mit allen möglichen Halbwahrheiten. Und sei es nur, brauchst ja nicht erzählen, dass du ein Christ bist. Glaubt ja sowieso keiner. Ja, dann nehmen wir mal die Nachrichten und sehen, dass die Welt schlimmer und schlimmer wird und roher wird. Ja, alle glauben nur noch an das Böse. Warum soll ich eigentlich wirklich vom Guten erzählen? Einfach nur einmal nicht getan, einmal weniger engagiert, einmal weniger sein Glauben ausgelebt. Aber was sagt Jesus zu dem Paulus? Damit die Menschen von der Finsternis zum Licht kommen. Unser Glaube, er soll nicht dafür dienen, dass ich morgens in der Gemeinde ein tolles Zeugnis sagen kann. Sollen wir tun, um andere zu ermutigen. Unser Glaube soll dazu dienen, mein Glaube soll dafür dienen, dass Menschen von der Finsternis zum Licht kommen. Das ist es. Das ist unsere Berufung. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. 1. Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tode zum Leben gelangt sind. Das ist doch der Glaube, der unsere Grundlage ist, der in uns lebt. Und dieses Leben, es soll uns verändern. Dem Paulus hat diese persönliche Begegnung mit Jesus geändert. Und wie oft denken wir, das hat keinen Sinn. Mir ist so eine Begebenheit im Kopf, die vor gar nicht langer Zeit stattgefunden hat. Das sieht man daran, wie wir Menschen allgemein, nicht nur wir Christen, sondern da waren mit Sicherheit mehr Nicht-Christen als Christen, überhaupt noch denken, was wir für Emotionen haben. Es war der 13. März 2016. Ist also wirklich noch nicht lang her. Und zwar mitten in Deutschland, im Ruhrgebiet. Da gab es ein Fußballspiel zwischen Dortmund und Mainz. Wer so Fußballhistorie kennt, der Trainer von Dortmund, vorher Trainer in Mainz, ja, da waren natürlich Emotionen da und ihr könnt euch vorstellen, da haben, ich glaube, 74.000 passen ins Westfalenstadion rein, 74.000 ihre Emotionen auch lauthals rausgeschrieben, wie das beim Fußball so ist. Da, siehst du, das ist ein Fußballfan. Gelbes T-Shirt, wahrscheinlich Dortmund-Fan. Tel Aviv, auch gut. Also da haben 82.000 ihre Emotionen rausgeschrien. Und ich glaube kaum, dass einer von den 82.000 geschrien hat, weil er gesagt hat, ich schreie jetzt, weil ich Jesus Christus verkünden will. Plötzlich, in der zweiten Halbzeit, wurde es im ganzen Stadion mucksmäuschenstill. Die Fans haben ihre Fahnen eingerollt. Die Spieler, der Schiedsrichter hat sich gewundert, was ist jetzt los? Und über der Stadionleinwand haben sie berichtet, dass zwei Zuschauer während dem Spiel einen Herzinfarkt gekriegt haben. Einer ist gestorben, konnte nicht mehr reanimiert werden und der eine liegt im Krankenhaus und seine Lage gilt als stabil. Es hat sich in diesem Stadion vor diesen vielen tausend Zuschauern rund gegangen wie ein Lauffeuer. Und da sieht man, was immer noch in uns steckt. Wer kannte denn schon diese zwei Männer? Wir glauben doch nicht, dass alle 80.000 diese zwei Leute kannte. Aber man hat Mitgefühl gezeigt. Man hat gemerkt, wow, die sind irgendwie von uns. Und dann ist etwas passiert. Nach einer Zeit der Stille haben sowohl die Dortmund-Fans ihre Schals hochgehalten und die Mainz-Fans ihre Schal hochgehalten und sie haben die Hymne von Liverpool angefangen zu singen, "We never walk alone." Wir wollen, du gehst nicht alleine. Wenn ich die Geschichte höre, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand, der da im Stadion dabei ist, das jemals vergessen wird. Und da sieht man, was unser Herz uns immer noch sagt, dass wir empfinden können, trotz aller schlimmen Nachrichten, die wir sehen. Die Woche, was haben wir für schlimme Nachrichten aus Syrien wieder gesehen? Aber da ist immer noch ein Herz, das beeinflusst ist von dem, der es geschaffen hat. Und das kann mitempfinden. Und das schlägt. Und das sucht nach Teilnahme. Und jetzt, wie kann ich meinen Glauben zum Ausdruck bringen? Und zwar nicht rational. Rational können wir alles glauben. Wir glauben, wenn wir im Flugzeug 10 Kilometer über der Erde fliegen, dass das Ding sicher ist und nicht abstürzt. Wir glauben vielleicht sogar, dass wir die Entwicklung eines langen Evolutionsprozesses sind. Können wir alles glauben? Ach, was glauben wir alle? Wir glauben, dass Sternbilder was mit unserem Wesen zu tun haben. Ach, ja. Aber wir können auch andere Dinge sagen. Wir glauben, dass Gesundheit das Wichtigste in unserem Leben ist. Ja, ihr seht, dass das Verschrobenste und das Naheliegendste Dinge, an die wir glauben, ja. Ja, die Vernunft will uns sogar erklären, dass der christliche Glaube eine echt attraktive Alternative ist, weil ja sonst viele Menschen mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Aber das ist nicht der Glaube, den Jesus jetzt hier von uns haben möchte, in keinster Weise. Epheser 2, Vers 10 sagt uns, du und ich, wir, in einer Gemeinschaft, wenn wir sagen, schließen wir keinen aus, oder? Ich kann nicht sagen, wir. Wenn ich jetzt hier von wir spreche, meine ich wir. Und Epheser 2, Vers 10 sagt, wir sind geschaffen, Gutes zu tun. An einer anderen Stelle lesen wir, Glaube ohne Werke ist tot. Ja, vorher habt ihr alle gesagt, wir glauben. Jetzt fehlen uns die Werke dazu. Ich will keinen verdammen, der jetzt die letzten 4 Wochen keine Glaubenswerke getan hat. Ich habe manchmal jahrelang keine Glaubenswerke getan. Ich möchte, dass wir hineinkommen in eine neue Dimension. In einer Dimension, wo wir
übersprudeln und sagen, ja, wir wollen die Werke tun dessen, der uns vorausgegangen ist, Jesus Christus. Und laut Johannes 17, Vers 4, wir wollen deine Herrlichkeit sichtbar machen. Warum wollen wir manchmal im Lobpreis nicht aufhören, weil seine Herrlichkeit da ist? Ja, warum soll seine Herrlichkeit nicht in unserem Umfeld sichtbar werden? Dass Leute sagen, weißt du, irgendwie will ich gar nicht weg von dir. Immer wenn ich dich sehe, geht's mir gut. Seine Herrlichkeit sichtbar wird.
Wenn mir die Liebe für andere fehlt, wenn der Wunsch, anderen zu dienen, mir fehlt, dann sollte ich mich fragen, ob ich Jesus wirklich liebe. Wir haben ihn vielleicht geliebt. Aber mit der Liebe ist das so eine Sache. Man liebt sich immer noch, aber man hat sich auseinandergelebt. Ist der Spruch von vielen Ehepaaren. Ich liebe Jesus immer noch, aber irgendwie habe ich mich von ihm auseinandergelebt. Zur Gemeinde in Laodicea sagt Jesus, ich wünsche mir, dass eure erste Liebe wieder entfacht wird. Ihr seid reich, ihr habt alles. Aber was euch fehlt, ist diese erste Liebe. Ephesus. Ich habe einen Spruch gehört, der hat mich fasziniert, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Es gibt einige Gemeinden in Israel, wenn die neue Gemeindemitglieder aufnehmen, dann sagen die einen Spruch. Und zwar sagen sie, Jesus hat jetzt mit dir ein neues Paar Augen bekommen, um damit zu sehen. Er hat mit dir neue Ohren bekommen, um damit zu hören. Und er hat neue Hände bekommen und ein neues Herz, anderen zu helfen und sie zu lieben. Ich finde das so schön. Jesus hat mit uns Hände, Ohren, Augen und ein neues Herz bekommen. Mit jedem Einzelnen von uns. Dass wir lieben können. Gelebter Glaube, Glaube, der in die Tat umgesetzt wird. In diesem Fall fängt Glaube für mich an, ein Wunder zu werden. Nicht etwas, was ich habe, sondern etwas, nach dem ich mich täglich neu ausstrecken kann. Das Wunder des täglich neu erlebten und gelebten Glaubens. Ich wünsche uns dieses Wunder. Ich wünsche, dass wir genau das leben, einen neuen Glauben, eine neue Dimension des Glaubens. Ich wünsche, dass Gott uns segnet, damit seine Herrlichkeit sichtbar wird. Amen.